Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach glauben und ich bin heute wieder nicht allein. Das ist total schön. In diesem tristen, grauen Novemberwetter habe ich einen Gast, den kennt ihr schon und der liebt dieses Wetter, nämlich Dave Krohn. Hallo Dave, schön, dass du mit dabei bist.
Hi David, danke fürs mich dabei haben.
Ja, das letzte Mal war so schön, da dachte ich, machen wir doch nochmal.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, die beste Zeit haben wir eigentlich immer vor den Folgen. Ne? Unser ganzer Humor schmeißen wir immer vor der Folge so raus,
ja,
damit wir dann schön seriös innerhalb der Folge sind.
Ja, total. Also jetzt bitte lachen und so weiter erst wieder, wenn die Aufnahme gestoppt ist.
Alles klar, ich versuche es mir zu merken.
Okay, ich erinnere dich. Ich schaffe es schon selber nicht. Okay, bevor wir mit dem Thema einsteigen, heute haben wir ein richtig heißes Thema vor uns. Du warst die Tage in der zweitschönsten Stadt Deutschlands. Also die schönste ist ja Heidelberg, wo ich studiert habe.
Ah, ja.
Ja, die zweitschönste. Hey, wo warst du und was hast du dort gemacht?
Ich war in Bremen, im schönen Norddeutschland.
Naja, wunderschön.
Also ich komme nicht gebürtig aus Bremen, aber Hamburg, ne? Also ich meine Hauptsache Norden. Ja, man merkt schon, je näher man an den skandinavischen Ländern ist, man fühlt sich gleich viel männlicher, Wikingerartig und so.
Hast du da so einen Helm auf, oder?
Ja, total, ne? Gleich. Während den Vorträgen, genau, ich habe da Vorträge gehalten. Wir waren als Apologetikprojekt in der Hobkirche, haben da unsere Academy-Tage gehabt, samstags Seminar gehabt, zu Glaubensgespräche führen und dann am Sonntag haben wir gepredigt an zwei Standorten dort. War schon nice. Also das ist eigentlich genau das, was mir am meisten Spaß macht. Ne? Leute schulen, mit Leuten da Dinge teilen, Erfahrungen teilen, sie challengen, herausfordern.
Wenn jetzt jemand das letzte Mal, also in meinem Podcast schon mit am Start warst, nicht dabei war, dann weiß der vielleicht gar nicht, was ist das Apologetik-Projekt? Was ist Apologetik?
Genau, also wir sind ein Verein, betreiben eben diese Apologetik, also es kommt aus 1. Petrus 3, Vers 15, sind alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Muss man auswendig können als Apologet, ne?
Absolut.
Das heißt Glaubensverteidigung im Prinzip, also nicht mit Leberhaken oder so, sondern verbal. Das heißt, man bringt Argumente für die Plausibilität des christlichen Glaubens.
Es fällt mir jetzt gerade ein, wir haben sowieso gar nichts gescriptet hier, ne? Also mir fällt es jetzt gerade nur ein, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem über die verschiedenen Epochen unseres christlichen Glaubens, sozusagen der jüngsten Vergangenheit. Und wir sind so auf die Moderne zu sprechen gekommen, auf die Art und Weise, wie das Wahrheitsverständnis sich auch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und wie so, also ohne das jetzt vielleicht mit den Jahrzehnten genau hinzukriegen, aber wie so in den 80er, 90er Jahren, ich erinnere mich auch noch so in meiner Jugendzeit, wie es damals schon ganz in war, Vorträge zu haben, in denen der Glaube sozusagen bewiesen wird, also in Anführungszeichen bewiesen wird. Ja. Und jetzt sind wir dann in den letzten wenigen Jahrzehnten durch so eine Phase gegangen, wo es eine Wahrheit irgendwie nicht gibt, ja, also wo du nicht hinstehen kannst und sagst, ich sage euch jetzt mal, was rechts und links ist. Wie war das für euch jetzt bei diesen Academy-Tagen? Wie nehmt ihr die Einschätzung der Leute wahr? Also ich vermute mal, dass die Teilnehmer, die Hobgemeinde in Bremen übrigens sehr empfehlenswert, ist ja freie Gemeinde, gehört auch zum BFP. Und ich vermute mal, dass eher so jüngeres Klientel da war. Oder war das bunt gemischt?
War sehr gemischt, also tatsächlich alle Generationen. War echt cool.
Okay. Und wie haben die das so wahrgenommen, in was für einer Welt wir sozusagen leben, was den Wahrheitsbegriff angeht?
Man merkt schon natürlich den Unterschied der Generationen. Also wir hatten dann auch teilweise junge Leute, die selber in einem gewissen Dekonstruktionsprozess vielleicht sind, die selber sich auseinandersetzen, auch mit liberaler Theologie und so weiter. Und dann haben wir ältere Leute gehabt, die halt sagen, ja, aber ich muss doch Leuten irgendwie nur das Kreuz nahe bringen. Das ist doch die Hauptbotschaft. Und so, dann brauchen wir doch nicht irgendwie lauter Umwege fahren. Und Leuten im Prinzip zu zeigen, die wenigsten Menschen werden mit dir über den Wahrheitsbegriff sprechen, weil heute ist Wahrheit einfach pragmatisch. Ne? Die Frage ist nicht, was ist wahr, sondern was funktioniert. Das macht mich glücklich. Und ob das jetzt eine Illusion ist, oder ob das wahr ist, das ist für die meisten Leute heutzutage sehr uninteressant. Und das macht es ganz schön schwierig, ne, über so Fakten und so zu sprechen.
Das wollte ich gerade sagen. Ansätze
wählen, ja.
Ja. Aber dem widmet ihr euch ja überhaupt auch mit dem Apologetik-Projekt. Also ihr seid vor allem auf Insta auch schwer aktiv, ne? Insta-Account und diese Academy-Tage, wie oft macht ihr die? Also kann man euch buchen, kann man euch irgendwie einladen oder?
Man kann uns immer einladen, genau. Wir haben ja eine Website, apologetik-projekt.de, da sind wir als Sprecher. Wir sind ja in allen möglichen Settings. Ich bin jetzt in 3 Tagen an der Uni Tübingen, halt da einen Vortrag am Abend über die Frage, ob das Christentum schädlich oder förderlich ist für unsere Gesellschaft. Wir werden von Jugendgruppen eingeladen, wir werden von Kirchen eingeladen. Also da kann man alle möglichen Settings sich überlegen. Und wir reden einfach, ne, über die Plausibilität des Christentums und versuchen zu zeigen, dass das wahr ist. Also unser Slogan ist ja, Christentum ist nicht nur schön, sondern auch wahr. Also wir versuchen beides zusammenzubringen.
Also, ja gut, wie gesagt, hier ist ja nichts gescriptet. Wir kommen auch noch gleich aufs heutige Thema zu sprechen. Aber jetzt, wo du den Slogan schon erwähnst, was findest du, also mit wahr kann ich gut mit und so, ne? Aber was findest du schön am christlichen Glauben?
Für mich sind es ganz viele Sachen. Also ich glaube, dass ja die menschliche Identität eigentlich nach dem sucht, was Jesus durch das Kreuz auch vermittelt. Also allein Hoffnung zum Beispiel, eine Hoffnung, die niemand wegnehmen kann, ist so eine Sache. Das sucht jeder Mensch. Jeder Mensch versucht auch irgendwas zu hoffen. Schon Kant hat ja damals diese Frage gestellt, ne, was darf ich hoffen? Also ja. Das ist so eine Frage, wo ich sage, ja, da kommt die Schönheit des Christentums, ne? Auch natürlich zu wissen, ich bin bedingungslos wertvoll, angenommen, wichtig und geliebt, sind ganz wichtige Aspekte für die menschliche Identität. Wir können es psychologisch zeigen, dass Kinder zum Beispiel diese Aussagen brauchen, um eine gesunde und stabile Psyche zu entwickeln. Diese Aussagen kommen von Gottes Herz her. Also da sind lauter Sachen, wo wir einfach merken, da wird eine Sehnsucht in unserem Herzen gestillt durch das, was Gott zu uns spricht. Ja, das muss man irgendwie zusammenbringen, ne? Diese beiden Dinge. Leider ist natürlich die Erfahrung, und vielleicht kann ich da schon so ein bisschen überleiten in unser Thema,
elegant.
Die Erfahrung, die viele Menschen natürlich haben, ist, dass vielleicht die Bibel und Jesus diese Dinge vermittelt, aber von Seiten von Christen kommt manchmal eine andere Geschichte rüber.
Ja.
Und wenn man sich so Sachen anguckt, auch wie Dekonstruktion, auch Gründe zur Dekonstruktion, dann kommt sehr oft tatsächlich zum Beispiel die wahrgenommene Heuchelei von Christen als Grund dafür, dass man sagt, naja, die predigen Liebe, aber sind verurteilend. Sie sagen dir irgendwie, ich darf kommen, so wie ich bin, aber dann muss ich doch erst mein Leben ändern, bevor ich wirklich angenommen werde und so weiter. Da springen dann viele ab vom Christentum. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall einer der Gründe, dass Leute sagen, Jesus an sich als Figur, super. Diejenigen, die behaupten, ihm nachzufolgen,
naja.
So.
Ja. Okay, du hast damit eine sehr elegante Überleitung geschaffen zu unserem Thema heute. Ja. Als ob es abgesprochen gewesen wäre. Heute geht es ums Richten. Also, du hast es jetzt schon ein bisschen mit Heuchelei in Verbindung gebracht. Ich will ich finde, da steckt wirklich viel drin und hat viel mit damit zu tun. Ich will aber nochmal ein Stück zurückgehen zum Thema Richten. Was, wenn du jetzt nicht von dieser Erfahrung, von der du eben jetzt berichtet hast mit der Heuchelei, was fällt dir ein, wenn du das Wort Richten hörst im christlichen Kontext? Wir brauchen jetzt keine allgemeine Analyse unserer Gesellschaftspolitik und so weiter, sondern einfach so im Rahmen des christlichen Glaubens, Gemeindeleben, Richten. Was löst es in dir aus? Was macht das mit dir, würde man so pädagogisch fragen?
Also natürlich geht's ganz viel auch um die eigene Schuld. Also ich glaube, immer wenn es um dieses Richten geht, dann geht es immer auch um die Frage, ich weiß zum Beispiel um meine Fehler, wie geht der andere mit meinen Fehlern um? Oder auch, wie gehe ich selbst mit meinen Fehlern um? Ich glaube, das ist so einer der Hauptpunkte, der hier ganz, ganz emotional und schwierig wird. Ich meine, wenn wir alle verschiedene Meinungen haben und in Diskussionen gehen und so, das ist oft okay, da sind auch viele noch einverstanden, wenn jemand da Kontra gibt. Aber wenn es um die persönlichen Fehler geht oder auch meine Identität, meine Empfindungen, dann erleben wir schon gerade in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir da sehr, sehr empfindlich sind, wenn jemand dagegen etwas hat. Und ich denke, deswegen ist das Thema Richten auch so brisant in unserer Zeit. Weil, ich meine, wir haben Cancel Culture und diese ganzen Dinge. Ne? Sobald da irgendwie empfunden wird, da ist eine Kontrakultur, versucht man sich davon zu entfernen. Das macht es sehr schwierig teilweise. Teilweise wird dann auch das Wort Richten zu hoch angesetzt oder wird dann in alles reininterpretiert, wo man einfach nur eine Meinung äußert. Mhm. Aber generell, glaube ich, geht es ganz viel um die Frage von, darf ich sein? Ne, auch mit meinen Fehlern, auch wenn ich noch nicht konform bin in Bezug auf eine Gruppe oder werde ich in eine Schublade gesteckt, aus der ich gar nicht mehr rauskomme?
Ich meine, das ist ja eigentlich ja schon so, also unsere Kinder und Jugendlichen erleben es da, ne? Wir nennen es dann Mobbing, wenn sie in einer Peergroup, also drin sind oder eben nicht drin sind, nicht mehr drin sind, wenn sie gemobbt werden oder gut, vielleicht muss man das Wort auch ein bisschen sanfter verwenden oder so. Nicht alles ist gleich Mobbing, aber man wird ausgeschlossen, ne? man gehört nicht dazu und ich habe selber Kinder, du hast auch Kinder, wir erleben das andauernd, also das Schlimme ist ja, finde ich, bei Kindern und Jugendlichen, die können auf beiden Seiten irgendwie gleichzeitig stehen. Ja. Einerseits können sie diejenigen sein, die es trifft, aber andererseits auch die, die austeilen, so. Mhm. Also, ich finde es einen interessanten Gedanken und es ist ja wirklich so, dort, wo der Mensch dann in seiner Identität, in seinen existenziellen Lebensbezügen gemeint ist, dort wird es schwierig. Ja. Wo wir Diskussionen haben über irgendwelche Sachthemen, da erlebe ich zwar auch immer mehr so eine Schwarz-Weiß-Haltung, wenig Grautöne, wenig Kompromisse und so. Aber da denke ich oft, ja gut, da diskutieren jetzt welche bei hart, aber fair oder so oder wo auch immer und dann gehen sie danach auseinander und das war's. Aber wo es mich persönlich betrifft und vielleicht ist es auch etwas, weil du das vorhin mit Heuchelei angesprochen hast, was ja Menschen auch vom christlichen Glauben oder von der Gemeinde, von der Kirche fernhält oder abschreckt, dass sie erlebt haben, dass andere über sie richten. Jetzt wollte ich schon sagen, urteilen. Wo ist der Unterschied zwischen urteilen, bewerten, richten?
Gibt eigentlich vom Ursprungswort gibt es da keinen Unterschied. Ne? Also im Griechischen, das Wort richten ist normalerweise krino, also auch in dieser bekannten Stelle Matthäus 7 zum Beispiel, wo Jesus ja ganz viel darüber spricht. Und das wird ganz vielseitig verwendet. Ne? Also das kann in einem Gerichtskontext verwendet werden, das kann in einem zwischenmenschlichen, sachlichen Bewertungsurteil verwendet werden, aber eben auch in diesem jemanden abwerten oder abstempeln. Mhm. Ich würde sagen, da gibt es erstmal keinen Unterschied. Es geht immer generell ja darum, etwas zu beurteilen, das heißt, etwas abzuwägen und etwas auch zu kategorisieren, ein Stück weit. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel bestimmten Lebensstil hat, okay, wie kategorisieren wir das? Ne? Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das gemäß dem Wort Gottes? Ist das nicht gemäß dem Wort Gottes? Ist das für ihn selber hilfreich? Zerstört ihn das eher? Ich glaube, da kommen wir schon in diesen Bereich rein, wo wir Urteile fällen. Und ich glaube, genau, wie du sagst, wir haben da so eine Schwarz-Weiß-Sache. Also was ich erlebe ganz viel im gesellschaftlichen, aber auch christlichen Kontext, ist eigentlich zwei extremen Positionen. Das eine ist, dass man sagt, immer wenn man über jemand anderen ein Urteil fällt oder eine Bewertung abgibt von seinen Handlungen oder von Worten und so weiter, dann ist das gleich schlecht. So, okay, du darfst nichts sagen, ne, kümmere dich nur um dich selber und lass doch den anderen sein Leben leben. Das ist ja heute so ein bisschen der hedonistische Ansatz. Der Sinn des Lebens ist, selber glücklich zu sein und anderen ihr Glück nicht zu verwehren. So, ne, das heißt, wir haben eine Koexistenz, ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, ich darf dir nicht in dein Leben reinsprechen, du sprichst nicht in mein Leben rein. Ist ein gesellschaftlicher Ansatz, der gar nicht funktioniert, aber das ist etwas, was, glaube ich, sehr populär ist und das ist sehr, sag ich mal, auf der einen Seite im Extrem und die andere Seite, die ich erlebe, ist halt, dass gerade auch im christlichen Kontext dann Leute zum Beispiel Matthäus 7 lesen, ne, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet und dann das gar nicht stehen gelassen werden kann, sondern gleich gesagt wird, ja, aber wir müssen ja doch richten. Und das meint ja Jesus gar nicht so. Und wir müssen eigentlich doch alles beurteilen. Und wir müssen doch Sünde, Sünde benennen. Und wir müssen der Welt doch zeigen, wie falsch sie liegt und so weiter. Und im Prinzip geht es dann darum, dass überhaupt nicht dieser Ansatz gewählt wird, nicht zu richten, sondern es wird im Prinzip nur darauf gepocht, doch wir müssen ja richten, wir müssen Dinge ansprechen. Und wo natürlich ganz schnell auch eine Kultur von Moralaposteln entstehen kann. Wie gesagt, wenn es ins Extremum geht. Ne? Ja. Und die Frage ist ja, ist irgendwo in der Mitte die Wahrheit?
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also das wäre ja eigentlich auch nach meinem Verständnis, würde ich sagen, ja, irgendwo in der Mitte muss die Wahrheit gefunden werden. Also
ja.
Wenn wir es jetzt mal ein bisschen eingrenzen sozusagen, um es auch für unser Alltag, für unseren Glauben, für unser Leben irgendwie am greifbarsten zu machen. Da geht es ja wirklich um die Dinge, also ich nenne jetzt keine konkreten Beispiele, aber wir erleben mit Christ XY in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, verhält sich so und so oder sagt dieses und jenes. Und ich denke für mich, stopp mal, wie kann er als Christ so reden oder so handeln? Das passt nicht zusammen.
Ja.
Und jetzt gehe ich hin und hau ihm auf die 12.
Ja.
Oder suche mit ihm das Gespräch. Was sagst du? Klingt jetzt doof, ne? Aber was ist erlaubt? Was ist gut? Was sollte ich tun, wenn ich jetzt jemanden eben sehe? Nochmal, ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück und sag, weißt du, wenn ich von Nichtchristen rede und sehe, die verhalten sich in meinen Augen in Anführungszeichen falsch, dann sage ich, okay, wir haben nicht die gleiche Basis, das ist auch okay. Ja, wir können trotzdem Freunde sein, ist alles nicht das Thema. Aber jetzt geht's ja vor allem so ein bisschen im christlichen Kontext, in der Gemeinde oder auch Social Media, bei Diskussionen und so weiter. Ja. Was würdest du empfehlen, wenn ich überzeugt bin, der andere sagt, tut etwas, was nicht in Ordnung ist, da richte ich ja innerlich schon oder bewerte. Aber was mache ich jetzt mit ihm? Ich kann ihn ja auch nicht in sein Verderben laufen lassen.
Ja, das ist die Schwierigkeit, ne? Also
deswegen habe ich dich ja dabei, weißt du, dass ich nicht beantworten muss und also, du machst die heiklen Fragen.
Ja, danke. Vielen Dank
dir. Gerne.
Ich würde versuchen, ein paar theologische Eckpfeiler zu setzen, tatsächlich. Also vom Wort Gottes her kommt, ich meine, wir glauben beide an das Wort Gottes und dass das Wort Gottes Kraft hat und Wahrheit ist. Und von dem her ist ja die Frage, gibt es Eckpfeiler im Wort Gottes, die uns da irgendwie helfen? Da würde ich sagen, ja. Die große Frage, die sich mir hier ja stellt, ist ja, was geht denn da innerlich und auch im Hintergrund ab, wenn wir anfangen zu richten? Also die Motivation zum Beispiel ist eine entscheidende Frage,
finde ich.
Und auch die Art und Weise, wie wir richten. Das heißt, wir können das gar nicht pauschalisieren. Ich würde mal ein paar Sachen einfach sagen, die mir jetzt so kommen, in Bezug auf Richten. Also ein Grundansatz, sage ich mal, für unsere Haltung finden wir zum Beispiel in Jakobus, wo er sagt, ein jeder sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Das finde ich interessant, weil das so einen gewissen Grundansatz liefert. Also er sagt, okay, unsere Hauptaufgabe muss sein, zu hören. Und wenn es dann etwas zu sagen gibt, dann sollen wir natürlich was sagen. Er sagt nicht, ihr sollt gar nicht reden, aber wir sollen langsam zum Reden sein. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel, du hast jetzt dieses Szenario angesprochen, Internet. Ja, ich sehe jetzt irgendwie, ein Chris hat was gepostet auf Insta, mir kribbelt schon in den Fingern, ja, und ich schreibe jetzt, haha, bist du dumm, du kommst in die Hölle. Der Ansatz von Jakobus, was meinst du?
So was machst du, ja.
Ja, genau, was machst du da, ne? Der Ansatz von Jakobus wäre tatsächlich innezuhalten und zu sagen, bist du sicher, dass du es verstanden hast, was der da geäußert hat? Bist du sicher, dass du verstehst, woher der kommt? Bevor du etwas schreibst, bevor du etwas sagst, nimmst du Zorn in dir wahr? Schreibst jetzt aus einer falschen Emotionalität, wo du jetzt deine Wut rauslässt an dieser Person und irgendwie keine Ahnung was äußerst? Oder bist du vernünftig, rational und ausgeglichen und hast wirklich zugehört oder hingeschaut, was wird da ausgesagt? Das wäre für mich erstmal ein Grundansatz. Also natürlich sagen dann Leute, ja, aber die Propheten im Alten Testament, die sind auch aufgestanden und haben dann richtig mal losgelegt und so. Ja, wir sind aber erstens nicht im Alten Testament Wir sind in der Gnadenzeit, die Jesus Christus bauen möchte für alle Menschen. Und diese Gnade sollen wir weitergeben an andere Menschen, auch wenn sie falsch liegen. Das heißt, das wäre so ein Ansatz zum Beispiel, ne, zu sagen, da geht's um eine innere Emotionalität und dieses impulsive, energische, ich muss jetzt sofort dagegen schießen, ne? Ich bin der von Gott berufene Prophet. Und da vielleicht mal einen Gang runterzuschrauben, zu sagen, sei mal schnell zum Hören. Hör doch mal hin, was der andere sagt. Klar, wir haben dann so Sachen wie Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, geh hin, weise ihn unter vier Augen zurecht. Also auch da irgendwie so eine Sache, wenn du jemanden sündigen siehst, hast du einen persönlichen Zugang zu der Person, kannst du hingehen und erst mal das Gespräch suchen. Klar, im Internet, wir schreiben halt ständig über Leute, die wir gar nicht kennen. Ist schon eine schwierige Sache. Wir müssen auch öffentliche Dinge ansprechen auf einer Sachebene. Aber ich kann keine Person bewerten, die ich nicht kenne. Ich kann nicht über eine Person pauschalisieren, bei der ich auch kein Mandat habe. Also ich glaube, dass wenn Jesus hier über Brüder spricht, dann meint er nicht das Internet, sondern er redet schon auch von Brüdern, die sich begegnen.
Ja. Ja.
Also das wären für mich zwei interessante Ansätze schon mal an der Stelle.
Ja, und da hake ich doch gleich mal ein. Also, okay. Weil, also ich kann nur Ja und Amen dazu sagen und ich gestehe frei und offen, dass ich schon einige Kommentare auf Facebook oder Instagram gelöscht habe, bevor ich sie abgeschickt habe. Also, wo ich dann gemerkt habe, oh, lass es, das führt zu nichts, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht, ja.
Ja.
Also das heißt, ich kenne das, ich weiß, was du meinst, aber wo du so gesagt hast, hör erstmal in dich rein, regt sich da Zorn oder andere negative Emotionen. Ich meine jetzt mal im Ernst, das ist doch eine große Challenge für jeden Menschen, für jeden Christen, oder? Also, dass ich mich meiner Emotionen bewusst mache und in dem Moment eben nicht, keine Ahnung, jetzt dagegen baller. Ich meine, noch schwieriger finde ich es ja fast im persönlichen Gespräch, weil vorm Rechner, da kann ich mich zurücklehnen, noch mal einen Schluck Kaffee nehmen, das merkt kein Mensch, ja, aber wenn ich jetzt gerade im Gespräch mit jemandem bin, dann käme das komisch, wenn ich dann erstmal 5 Minuten still bin und in mich gehe. Also, wie können wir das lernen? Was können wir da tun? Können wir das einüben, trainieren?
Ich meine, das Interessante ist, Jakobus sagt ja nicht, wir dürfen gar nicht zornig sein. Also es gibt ja Dinge, ich meine, wenn wir völlig gleichgültig wären gegenüber jeder Ungerechtigkeit, die passiert und gegenüber allem, was gesagt wird, das wäre auch komisch.
Ja.
Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, wir sind immer die lieben, netten und so weiter. Ich meine, gerade in der Apologetik, wir können auch hitzig argumentieren. Das ist gar keine Frage. Ne? Ich bin da auch manchmal so, dass ich gerne gegenschieße, wenn Leute mir irgendwie blöd kommen. Dann sage ich halt so, okay, auf dem Niveau spielen wir. Also das macht für mich keinen Sinn, aber ich kann das an sich auch, ne? Ohne jetzt beleidigend zu werden oder sowas, ne? Die mache ich gar nicht mit. Aber wenn es so um eine gewisse energische Art geht, das könnte ich schon auch. Ich glaube, er sagt ja, seid langsam zum Zorn. Das heißt, gerade dieses Innehalten und diese innere Ausgeglichenheit zu haben, ich glaube, wenn du das nicht hast, hast du es auch nicht im Gespräch. Also quasi, ich würde sagen, wenn du es im Gespräch zum ersten Mal ergreifen möchtest, ist es ein bisschen too late. Ne?
Zu spät.
Es ist zu spät. So, mein Pastor, der jetzt mittlerweile in Rente ist, hat mal einen sehr guten Satz gesagt. Er hat gesagt, Festungen werden immer in Friedenszeiten gebaut.
Ja.
Das fand ich ein sehr gutes Bild. Halt, wenn es dann schon mal zu der Situation kommt und ich dann so, oh, jetzt muss ich mich vorbereiten. Okay. Vielleicht müssen wir uns viel mehr bewusst machen, so die Früchte des Geistes zum Beispiel, Galater 5 und so weiter. Friede, Freundlichkeit, Friede, Freude, Eierkuchen. Genau, so.
Die fromme Variante halt.
Genau, die fromme Variante von Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, das sind schon Dinge, ne? Die müssen wir ergreifen, die müssen wir suchen, damit sie Teil unserer Persönlichkeit werden.
Aber jetzt hau ich nochmal einen drauf. Also ich bin voll deiner Meinung, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen eine gewisse Kontroverse hier reinzubringen oder vielleicht auch irgendeine, keine Ahnung. Weißt du, meine Wahrnehmung ist, wenn du jetzt die Früchte des Geistes ansprichst, Galater 5, 22, 23, glaube ich, ne, für die das jetzt mal schnell nachlesen wollen oder so, was du so angesprochen hast, Wenn ich jetzt mal ein bisschen fies bin, würde ich sagen, das spielt doch bei den Frommen, ja, um mal schön in Kategorien und Schubladen zu denken, das spielt doch bei den Frommen, finde ich, oftmals eine untergeordnete Rolle. Da geht es doch eher um die Wahrheit, um das Hochhalten von biblischen Kernaussagen und Dogmen, die auch wichtig sind, ja, Stichwort Sühne, Tod Jesu, die Ewigkeit, doppelter Ausgang des Gerichts, Schöpfung und so weiter. Die Wahrheit des Wortes Gottes und so. Und solche Soft Skills würde man es ja heute nennen, wie Freundlichkeit, Besonnenheit, Demut, Sanftmut, Keuschheit und wie sie alle heißen, Frieden. Müssen wir das mehr lernen? Müssen wir mehr darüber, keine Ahnung, mehr predigen, mehr podcasten, das ernster nehmen?
Ich glaube, wir müssen es ernst nehmen. Und für mich ist da sehr interessant, was überhaupt unsere Ansicht von Wahrheit und Theologie ist. Wahrheit laut Jesus, also wenn wir uns gerade die Bergpredigt anschauen, ist nie etwas rein Kopfmäßiges, sondern etwas Ausgelebtes. Also er sagt ja ganz am Ende seiner Bergpredigt, okay, der Mann, der das alles hört und verstanden hat, aber es nicht tut,
ja,
der baut sein Haus auf Sand. Und derjenige aber, der es glaubt und tut, der hat ein festes Fundament. Und Gehorsam heißt ja nicht nur, ich gebe die Dogmen wieder, die Jesus mir gibt, was wichtig ist. Ja, also ich finde dogmatische Theologie extrem wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, muss man das gerade jungen Leuten wieder neu beibringen, sie vielleicht auch wieder mit hineinnehmen in Kirchengeschichte, in alte Kirchenbekenntnisse, wo man sagt, hey, guck mal, das sind Wahrheiten der Schrift und das sind Wahrheiten der Kirche. Aber gleichzeitig zu sagen, Wahrheit muss immer etwas Ausgelebtes sein. Und ich meine, was ist das höchste Gebot? Also wenn ich so frage, okay, alles andere, ne, schaffe ich nicht. Wenn ich eine Sache schaffen will, was ist es dann? Naja, es ist das Gebot der Liebe. Ne? Mhm. Das sagt Jesus das höchste. Und in dem sind alle Gebote enthalten. Das heißt, wenn wir dann 1. Korinther 13 lesen, das Wesen der Liebe, Langmütigkeit, Freundlichkeit, rechnet das Böse nicht zu, liebt auch die Wahrheit. Ne? Das fällt ja nicht raus damit. Ja. Aber es geht um die Art und Weise. Und das sagt ja Jesus auch bei den Pharisäern. Er sagt, das, was sie sagen, das ist ja alles richtig und so. Die sind gute Schriftgelehrte, aber das, was sie tun, das macht nicht. Was ja im Prinzip genau das Wesen von Heuchelei ist. Also sie sagen etwas, und das ist auch richtig, was sie sagen, aber sie handeln nicht danach. Und damit wird es ein Stück weit wertlos für die Menschen, die das Leben von diesen Leuten anschauen. Was schade ist, weil wenn die Inhalte richtig sind und sie nur nicht angenommen werden, weil der Botschafter sich so blöd anstellt, das ist vermeidbar. Ja.
Vermeidbar. Und das ist ja genau das, wo du ganz am Anfang von Heuchelei gesprochen hast, was Menschen abschreckt und wo ich denke, wo wir wirklich auch schlecht urteilen oder bewerten, dass wir richtige Dinge sagen, aber es nicht so sagen, dass es der andere annehmen kann.
Ja.
Oder weil wir, du hast das vorhin mal so in einem Nebensatz gesagt, weil wir kein Mandat haben, weil wir die Person gar nicht kennen. Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es geht nicht darum, dass wir durch die Welt, also glaube ich, es geht nicht darum, dass wir durch die Weltgeschichte als Richter laufen. Ne? Das macht Gott alleine schon ganz gut und wird er auch am Ende der Zeiten tun. Unsere Aufgabe ist nicht, als Richter durch die Welt zu laufen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen, bei denen wir ein Mandat haben, sprich, wo wir in einer Beziehung sind. Es kann eine Freundschaft sein, es kann aber auch nur in Anführungszeichen eine Bekanntschaft sein. Ich glaube, je tiefer unsere Beziehung, desto heiklere Themen können wir vielleicht auch ansprechen, ja, oder benennen. Ja. Aber wir sollten eben nicht durch die Weltgeschichte laufen und über alle möglichen Menschen urteilen und richten. Weil am Ende des Tages auch die Frage ist, was es austrägt. Aber sorry, du wolltest was sagen.
Ich denke, da ist die große Spanne, in der sich viele Christen befinden und wo Unsicherheit herrscht. Also wir müssen irgendwie Wahrheit in diese Welt hinein proklamieren auch. Auch wenn wir das Gegenüber nicht kennen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel predige, ja, wenn ich da in Bremen bin und am Sonntag predige, ich kenne da fast niemanden. Trotzdem predige ich ja zu diesen Menschen. Klar, ich habe da ein Mandat bekommen, weil ich als Prediger berufen bin an diesem Sonntag. Aber auch im Alltag muss ich ja bestimmte Aussagen treffen können. Also ich meine, wenn ich fremden Leuten begegne, ich evangelisiere auch sehr viel im Internet zum Beispiel, in Online-Foren mit so Videochat-Foren und so weiter. Das ist so meine Nische, wo ich evangelisiere. Und da rede ich mit wildfremden Leuten. Und da spreche ich trotzdem Wahrheiten aus. Ich möchte halt, dass sie sehen, es geschieht in Sanftmut und Respekt. Und das finde ich gerade bei Matthäus 7 so interessant. Also ich will jetzt keine Predigt halten, aber wenn man sich diesen Text anguckt, fällt was sehr Interessantes auf. Jesus sagt ja dieses da, ne, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, mit dem Maß, mit dem ihr gerichtet, mit dem ihr richtet, wird euch zugemessen werden und so weiter. Und dann sagt er aber einen Vers später, in Vers 6, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft die Perlen nicht vor die Säue. Wo ich denke, okay, Jesus, da bist du jetzt ein bisschen inkonsequent. Ja, so. Andererseits so, hey, nicht richten, aber es gibt Menschen, das sind Schweine. Wo ich mir denke, ah, oh, okay. Interessanter Ansatz. Wie kriegt man das zusammen? Ja, er sagt nicht richten, aber es gibt Menschen, das sind Hunde. Ne? Ja. Und werft eure Perlen nicht vor die, ne? Und gebt euch nicht mit denen ab, das lohnt sich nicht. Wo er schon natürlich auch klar macht, okay, wir müssen Dinge beurteilen. Und die Conclusion für mich oder die Zusammenfassung dessen geschieht eigentlich in Vers 12 für mich. Und das gehört für mich textuell alles zusammen. Also ich gehe jetzt ein bisschen rein so in auch Textauslegung für diejenigen, die diesen Text mal neu anschauen wollen. Nehmt mal alles bis Vers 12 als eine Texteinheit. Und in Vers 12 steht dann, alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen ebenso. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wo er sagt, im Prinzip nimmt er Empathie mit rein. Er sagt, du musst verstehen, was du für dich selbst wünschst. Du musst verstehen, welche Art von Gespräch du für dich wünschen würdest, wenn du versagt hast, wenn du mal falsch liegst, wenn du mal die falsche Theologie hast. Was würdest du dir wünschen von deinem Pastor? Was würdest du dir wünschen von deinem Mitchristen? Dann handle ebenso. Und ich glaube, wir alle haben die Tendenz, diesen Satz noch kurz, dann, sorry, ich will hier keine Monologe halten.
No problem.
Aber wir alle haben die Tendenz, so lange uns als Ankläger zu sehen, bis wir mal auf der Anklagebank sitzen. Jeder, der auf der Anklagebank sitzt, schreit nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach Gnade. Und das, finde ich, ist ein Ansatz, den wir verstehen müssen. Wir schreien ganz oft nach Gerechtigkeit, bis wir die Angeklagten sind. Und da schreien ganz viele nach Vergebung und Gnade.
Das finde ich mega wichtig. Also krasses Bild, ja, dass wir nach Gerechtigkeit schreien, bis wir auf der Anklagebank sitzen und dort um Gnade bitten. Und es macht letzten Endes auch ein bisschen demütig oder sollte demütig machen. Wo ich gerade einhaken wollte, war so dieser Gedanke, wenn ich wirklich auf dem Holzweg bin, in welcher Hinsicht auch immer, bin ich doch dankbar, wenn mir jemand anderes sagt, David, du bist gerade voll daneben. Das sind nicht die schönen Momente des Lebens. Also ich könnte dir sofort einschneidende Erlebnisse, also der jüngsten Vergangenheit nennen, ja, wo mir das jemand gesagt hat und ich dachte, oh, ach, das ist manchmal wie so ein kleiner Stich, den es dir dann versetzt, ja.
Ja.
Und du denkst, boah, scheiße, auf gut Deutsch, der hat vollkommen recht oder die hat vollkommen recht und es ist wie so ein Augenöffner, aber.
Dürfte ich eine Frage stellen an der Stelle, weil ich finde, das ist eine sehr interessante Aussage von dir.
Ja.
Für mich wäre die Frage, diese Person, wir müssen ja diesen Fall jetzt nicht aufmachen, aber diese Person, die dir das gesagt hat, hast du das Gefühl, die hatte ein Mandat, dir das zu sagen?
Die hatte nicht nur ein Mandat, sondern die hatte auch eine sehr, sehr, deswegen kam ich auf das Wort Demut, demütige Haltung. Also die Person, die mir das gesagt hat, ich wusste, sie meint es nur gut. Ich wusste, sie, wie soll man das sagen, sie ist für mich, sie ist nicht gegen mich, sie ist nicht, sie will mich nicht verurteilen, runtermachen, sondern sie spricht etwas an und aus, was nicht gut ist. In meiner Art. Also hat er auch was mit meinem Job als Pfarrer zu tun. So. Und das hat mir wirklich Augen geöffnet und da arbeite ich immer noch dran. Aber ja, diese Person hatte ein Mandat, weil wir einfach eine gute Beziehung haben. Und die haben wir immer noch. Auch nachdem sie das ausgesprochen hat. Und das hast du ja vorhin gesagt mit dem Mandat. Hätte mir das jemand anderes gesagt, Boah, ich, also keine Ahnung. Also wahrscheinlich hätte das gar nicht so gesessen oder ich hätte mich verteidigt oder versucht zu rechtfertigen oder so für mein Verhalten. Aber eben, weil ich wusste, die Person meint es gut mit mir und sie hat, und also was heißt Mandat, war für mich einfach in dem Moment klar, ich höre auf die Person, ich weiß, was sie sagt, ist wichtig, ist inspirierend und ich will darauf hören, weil es auch geistlich durchdrungen ist. Ja, und dann ist es das auch, wenn es über mich geht, ja. Also wenn sie mich sozusagen kritisiert, da haben wir ja das Wort Krino, wo du vorhin gesagt hast, da kommt es ja her, aus dem Griechischen. Und für mich ist das, für mich ist das Wort Demut an der Stelle wirklich wichtig, weil ich denke, es hat wirklich etwas mit der Haltung zu tun. Wie du sagst, wir können ja nicht durch die Weltgeschichte laufen und Dinge, die in unseren Augen, ich meine, wir sehen ja die Welt nur mit unseren Augen und mit unserem Mindset, mit unserer Einstellung, ja. Wenn wir Dinge sehen, die unserer Meinung nach nicht in Ordnung sind im Leben eines anderen Menschen oder so, es wäre ja eigentlich lieblos, das nicht anzusprechen. Ja. Aber da will ich dieses Mandat von dir nochmal aufgreifen, dass es vielleicht so etwas auch als, wie soll man sagen, Quintessenz, als so ein Nugget, was man mitnehmen kann. Ja, habe ich wirklich ein Mandat? Stehe ich in einer Beziehung zu dieser Person? Und das andere ist meine ganz persönliche Haltung. Das hat auch was mit dem Zorn zu tun, von dem du vorhin Jakobusbrief gesprochen hast. Also warum will ich der Person etwas sagen? Und ich glaube, und so war ich, als ich noch jung war, jetzt, das bin ich ja jetzt nicht mehr, letzt hat mich ein Kind bei der Kinderwoche bei uns auf 70 geschätzt. Das war dann
Du kennst die Stelle mit ich glaube Elisa war das und dem Bären und den Kindern oder so. Kennst du die Stelle?
Ja, die vertiefen wir jetzt nicht, diese Stelle.
Nur so als kleines Nugget zum Nachmittag.
Ja, genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie bin ich da jetzt drauf gekommen?
Du hast gesagt, die Kinder haben gesagt, du bist alt. Sorry,
ich hab dich unterbrochen. Ja, genau, die Kinder haben gesagt, ich bin alt, aber wie bin ich auf die Kinder gekommen? Ich weiß es nicht. Aber was mir nur wichtig an dem Punkt eben
komm,
ist.
Komm, mit dem Alter, weißt du, da gehen manche Sachen gedanklich verloren.
Ja, ja. Dave Krohn hat die Unterhaltung verlassen.
So. Wurde verlassen.
Genau. Ich mute mal kurz dein Mikro. Nein, was mir eben wichtig ist zu sagen, ist einmal dieses Mandat, diese Beziehung zu haben und dann diese demütige Haltung. Also, dass ich nicht dem anderen etwas sage. Ah, jetzt weiß ich, wie ich drauf kam. Ich hatte so in meiner Sturm- und Drang-Phase, als ich so in den 20er war, im Studium, da hatte ich diese Phase und dachte, ich muss wirklich allen sagen, was richtig und falsch ist, was wahr und was falsch ist. Und es war mir auch vollkommen wurscht, was der andere darüber denkt, wie ich zu dem stehe oder so. Ich habe in einem christlichen Studentenwohnheim gewohnt und habe natürlich alle möglichen Fehlverhalten und Fehlentwicklungen und sonst was gesehen. Also bei anderen, bei mir natürlich nicht. Also das war echt, da danke ich Gott und meiner damals noch nicht, aber inzwischen Frau, die an mir gearbeitet haben, dass es anders wurde. Und das ist so ein zweiter Gedanke, der mit diesem Mandat zu tun hat, dass wir natürlich Wahrheit aussprechen, aber ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich einfach die Wahrheit ausspreche, eben zum Beispiel bei einer Predigt, oder ob ich das ganz konkrete Verhalten einer Person beurteile, bewerte oder darüber richte. Und ich finde, das muss ich in der Öffentlichkeit nicht tun, wenn ich bei dieser Person kein Mandat habe. Und schon gar nicht, wenn ich die Haltung habe, ich muss jetzt Recht behalten, ich muss jetzt die Wahrheit proklamieren. Ich bin jetzt so ein Prophet im Alten Testament, das hast du vorhin auch mal so gesagt, wo ich immer denke, wenn Leute so mit biblischen Bezügen kommen, ja, aber die haben doch in der Bibel auch, denke ich, ja, aber das war auch Bibel und von Gott berufen, explizit. Und manch einer sieht da bei sich eine Berufung, die vielleicht niemand anderes sonst sieht. Ja.
Und auch mit der gegebenen Verantwortung. Also ich glaube, das wird vielen nicht bewusst. Gott sagt zum Beispiel zu den Propheten, wenn sie nicht alles haargenau so weitergeben, wie Gott es ihnen sagt, wird er das Blut der Menschen von ihren Händen fordern. Dann denke ich mir, oh, okay.
Respekt.
Wenn man das für sich so als Lebensverantwortung sehen möchte, macht es auch nicht ganz einfach. Ich meine, ich würde gerne diesen Mandatsgedanken nochmal in der Hinsicht vielleicht auch zusammenfassen oder ausweiten, weil es für mich da ja um zwei Fragen geht. Also die Zuhörer könnten sich jetzt ja fragen, ja, woher weiß ich jetzt, wann ich ein Mandat habe? Mhm. So, jetzt ist da vielleicht jemand, das ist nicht mein bester Freund, aber er ist in meiner Kirche, ich sehe, wie der handelt, vielleicht ist es ein junger Kerl, ne? Ich bin schon älter als der und eigentlich will ich dem ja helfen, aber ist das jetzt blöd, wenn ich das mache? Ne? Und gleichzeitig auch ja für diejenigen, die gemaßregelt werden manchmal oder die dann vielleicht auch eine Rückmeldung bekommen, du hast selber gesagt, das ist wie so ein Stich manchmal, wie können wir denn damit umgehen, wenn wir auch gerichtet, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch einfach nur zurechtgewiesen oder kritisiert werden? Und ich glaube tatsächlich, dieser Demutsbegriff ist die Lösung für beide Fragen. Also, ich glaube, ich muss einen Menschen gar nicht so gut kennen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dieser Mensch hat Einsicht in tiefere Dinge, also ist weise, und er ist an mir interessiert. Und es geht überhaupt nicht um seine Ehre. Das wären für mich so drei Punkte. Also irgendwie Weisheit, echtes Interesse und keine Ehrsucht. Das ist eigentlich die Lösung für beide Beteiligten. Also derjenige, der das weitergibt, wenn ich sage, ich habe Weisheit, ich habe wirklich Einsicht und das wird dem anderen klar, ich bin an ihm interessiert und es geht nicht darum, dass ich am Ende höher stehe als er. Und derjenige, der gemaßregelt wird, sagt, okay, mir geht's auch um Weisheit, ich will weise werden, ich will lernen, ich agiere in Liebe auch zum anderen, ich versuche mich nicht zu rechtfertigen oder den fertig zu machen und es geht nicht um meine Ehre, dann haben wir doch gewonnen. Dann gewinnen beide Seiten, weil man aufeinander zukommt. Und das ist für mich der Schlüssel tatsächlich. Also ich finde diesen Demutsbegriff tatsächlich für beide Parteien den Schlüssel. Und Demut heißt ja nicht, von sich selbst klein zu denken. Ja. Demut heißt ja nicht irgendwie, ich bin die graue Maus, sondern Demut bedeutet tatsächlich, ich suche nicht meine Ehre. Und da sind wir wieder ein bisschen bei der Sachebene. Deswegen glaube ich, die demütigsten Menschen, die mir begegnet sind bisher, ich meine so in der Bibel zum Beispiel Mose wird ja als einer der demütigsten Menschen bezeichnet und so, dem lag es überhaupt nicht an seiner eigenen Ehre oder seiner Stellung. Er hat ja sogar den Test bekommen von Gott, der sagte, komm, ich mache alle anderen platt, du wirst der neue Stammvater, was wir vielleicht manchmal gar nicht kapieren, wie krass diese Versuchung war, weil bis zu Jesu-Zeiten berufen sich alle auf Abraham als Stammvater. Und Gott sagt zu Mose, du kannst der neue Abraham werden. Und Mose sagt, nein, ich suche nicht meine Ehre. Es geht mir nicht um mich. Es geht mir um diese Menschen. Das finde ich so eine starke Stelle, das mal aus dieser Sicht zu sehen, dieser Vergleich zu Abraham, Mose als neuer Stammvater und Mose sagt einfach, nein. Das heißt, Mose war an zwei Sachen interessiert, an der Sache, das heißt, dass sie das Land erreichen, und an den Menschen. Und das ist genau das, was ich erlebe. Wenn Menschen total überzeugt sind, eben nicht diese kleinen grauen Mäuse, das sind für mich nicht so demütige Menschen, das sind für mich eher unsichere Menschen. Ja. Sondern Menschen, die genau wissen, was ist ihr Auftrag, was ist ihr Ziel, was ist die Wahrheit. Aber sie sind null daran interessiert, dass sie damit in Verbindung gebracht werden, dass sie das Ganze irgendwie durchboxen. Sondern das können Menschen sein, die sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann im Hintergrund stehe und das Ganze beobachten darf. Aber ich konnte Anteil haben daran, dass es geschieht. Das sind für mich die demütigsten Menschen.
Vielleicht müssen wir noch eine Folge irgendwann machen über Demut. Das wird mich mega, mega interessieren, weil ich finde, das ist eines der am, du hast gerade so gesagt, manche sind nicht, das sind dann eher unsichere Menschen, graue Mäuse oder so. Und ich finde, Demut ist einer der geistlichen Begriffe oder Inhalte des christlichen Glaubens, die am meisten missverstanden sind und auch Schaden anrichten, wenn man sie so missversteht.
Weil es ausgenutzt werden kann, ja.
Ja, das total. Ist das Problem,
ja. Ja, ich merke schon, wir machen in jeder Folge immer so Fässer auf, wo wir dann sagen, wir bräuchten noch eine Folge.
Ja, also als ob es geplant gewesen wäre, denn wir sind ja jetzt schon am Ende dieser Folge Und deswegen können wir dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber ich fände es richtig cool, wenn wir, also falls du Bock hast, über diese, weil wir werden ja eh, wenn wir über Demut reden, über alles Mögliche reden, so wie heute auch, ja, es ging ja nicht nur ums Richten. Aber fänd ich wirklich spannend, weil, ja, spannend ist auch so ein inflationäres Wort. Ja. Ich fände es nicht spannend, sondern ich fände es wichtig, extrem wichtig. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er Gnade. Also will ich demütig sein, damit Gott mir Gnade schenkt. Wenn Gott mir Gnade schenkt, kann kommen, was will. Also will ich demütig sein. Aber wann bin ich demütig? Also, das ist schon der Teaser zu einer der nächsten Folgen. Dave, fass doch nochmal so zum Schluss für dich so die 3, 4 Nuggets, die du selber gebracht hast, nochmal zusammen.
Also, wir haben jetzt schon gemerkt, wir kommen nicht drum herum zu sagen, da gibt es einen Konflikt. Wenn wir sagen, wir wollen gar nichts mehr beurteilen, das funktioniert nicht, weil die Bibel uns auch explizit dazu auffordert, Dinge zu beurteilen, Dinge zu prüfen. Ich meine, prüfet alles, das Gute behaltet, allein beinhaltet ja schon, dass wir prüfen müssen. Also wir müssen irgendwie prüfen, aber wir haben jetzt ja irgendwie im Gespräch gemerkt, es geht gar nicht so sehr um die Frage, tun wir das, sprechen wir Wahrheit an, sondern wie sprechen wir es an, in welcher Haltung. In welcher Haltung auch besonders zum Gegenüber. Und wenn wir da halt Jesus ernst nehmen, dann sehen wir, ja, wir müssen Dinge beurteilen, wir sollen nicht richten, wir sollen Menschen nicht in Schubladen stecken, aus denen sie nie wieder rauskommen. Aber wir sollen es in Liebe tun und in Demut, in der richtigen Haltung auch vor Gott, in der richtigen Haltung zum anderen, mit dem richtigen Ziel, nicht meine Ehre zu suchen, sondern tatsächlich dem anderen wirklich zu helfen, aber auch da erstmal zu überlegen, bin ich überhaupt in einem Mandat? Sollte ich vielleicht eher schweigen und erstmal wirklich gucken, ist das wirklich so, wie ich das sehe? Habe ich das wirklich verstanden, wie der andere das sagt? Oder kann ich wirklich das Leben des anderen verstehen und bewerten? Oder sind da ganz viele verborgene Dinge, die ich übersehe? Also es geht ganz viel, haben wir gemerkt, es geht ganz viel auch um Reflexion. Das heißt, wenn jemand sagt, er fühlt sich berufen zu richten, dann denke ich, bringt diese Folge so eine gewisse Aufgabe für diese Leute und sage, okay, dann suche Weisheit, lerne jemand zu sein, wo die anderen auch merken, dass du sie liebst und fang an zu reflektieren, auch über deine eigenen Balken und so, darüber haben wir gar nicht gesprochen jetzt, ne? Auch dieses Bild, es gibt ja viele Sachen zu sagen aus der Bibel über Richten, aber fang an, über dich selbst zu reflektieren, ne? Und du wirst merken, wenn du Weisheit suchst, dann werden Leute dir rückmelden, dass deine Ratschläge nicht Messerstiche sind, sondern Wegweisungen.
Mega, vielen, vielen Dank, Dave. Das war ein schönes Schlusswort. Ich nehme auch nochmal das Bild auf, das du vorhin gesagt hast, wenn wir die Ankläger sind, dann suchen wir Gerechtigkeit. Und wenn wir die Angeklagten sind und auf der Anklagebank sitzen, dann suchen wir Gnade. Und wie schön wäre das, wenn, selbst wenn wir diejenigen sind, die richten, die urteilen, die bewerten, dass wir das mit viel Gnade tun.
Ja.
Dave, vielen Dank, dass du dir, heute wieder mal zu Gast warst. Ich freue mich schon auf die nächste, ganz spontan entschiedene Folge über Demut. Das wird cool. Oder sagen wir so, über Demut und alle anderen Themen, die uns so einfallen.
Wir machen das wie bei so einer Netflix-Folge, ne? Wir machen am Ende immer ein neues Thema auf.
Ja, genau.
Und dann so, coming soon.
Und dann genau. Und dann so fangen wir an mit, was bisher geschah. Und dann machen wir nochmal so eine kurze Zusammenfassung aller Folgen irgendwann mal, die wir zusammen aufgenommen haben. Also, lieber Hörer, liebe Hörerin, an euch, die Info in den Shownotes werdet ihr die Bibelstelle auch nochmal finden, Matthäus 7 und ein paar andere Stellen, die wir angesprochen haben. Genauso verlinke ich euch dort auch Daves Account auf Instagram, aber auch auf Apologetik-Projekt, auch die Website. Macht euch da wirklich schlau. Die beiden Jungs, also Dave und Simon, haben da wirklich viel zu geben. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid bei Einfach Glauben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, stellt sie in euren Status, verlinkt sie, schickt sie jemandem und folgt Dave und dem Apologetik-Projekt auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.